Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die Viertelfinals beim Shanghai Masters, dem Elite-Einladungsturnier bei der Rückkehr nach Festlandchina, stehen fest. Nachdem vorgestern mit Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Mark Selby und Judd Trump absolute Kracher ins Viertelfinale einzogen, gab es dann gestern auch die ein oder andere Überraschung. Und darüber werden wir reden hier bei Total Clearance. Und dazu begrüßen euch Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Guten Morgen, Kati.
Guten Morgen, Christian. Wenn du jetzt hier mit den Überraschungen anfängst, dann frage ich mich gerade, was davon jetzt so richtig die Überraschung war. Aber gut, also ich war vielleicht gar nicht so überrascht gestern, aber ich war bestens unterhalten bei allem, was ich gesehen habe. Und ich muss mal wieder sagen, die Stimmung war richtig gut in der Arena. Also da kann man wirklich nicht meckern.
Lass mich das doch mal anteasern. Klar, die Überraschungen bei so einem Elite-Turnier halten sich natürlich in Grenzen, weil es einfach richtig gute Topspieler sind. Und klar, wenn die Nummer 18 die Nummer 3 schlägt oder die Nummer 12 die Nummer 7, dann ist das jetzt nicht die Riesenüberraschung. Aber Mensch, Kati, wir müssen noch ein bisschen Spannung reinholen hier.
Aber die hatten wir doch so oder so gestern. Wir haben zwei parallele Entscheidungsframes, die wir da zu bieten haben. Und auch die anderen Matches waren streckenweise sehr, sehr spannend und hochklassig. Also ja, in dem Sinne war es überraschend für die einen, nicht überraschend für die anderen. Aber irgendwie, glaube ich, haben sich alle gefreut. Also ich glaube, für jeden war da irgendwie ein Ergebnis dabei.
Na gut, also keine Überraschung beim Viertelfinale des Shanghai Masters. Dann lass uns einfach über die Matches reden, die da gestern waren. Du hast die beiden parallelen Entscheidungsframes angesprochen. Die gab es am Nachmittag bzw. am Abend in Shanghai. Neil Robertson gegen Lee Junhui und bei Robert Milkins gegen Sean Murphy. Zwei richtig gute Matches, zwei vor allem auch sehr spannende Matchverläufe. Neil Robertson kann man ja zugutehalten, er hat die Arena gefunden und auch das richtige Taxi gehabt anscheinend. Und Ding Junhui kann man zugutehalten, er scheint so ein Stück weit zurück zu sein. Aber was mir auch auffällt beim Chinesen, ihm fehlen so ein bisschen, um es jetzt etwas zu maskulin auszudrücken, die Eier, um so ein Match dann auch durchzuziehen.
Ja, also dem fehlt einiges mittlerweile, dem Ding Junhui, und das hat man gestern auch wieder gesehen. Ich fand das wieder sehr, sehr lustig, wie das Match losging eigentlich, denn es ging los mit einem Century Break von Neil Robertson aus der ersten Chance raus, also sehr schön anzusehen. Ich meine, wir alle lieben Neil Robertson Century Breaks. Er war pünktlich da und eben nicht nur physisch, sondern auch geistig, um in dieses Match reinzustarten, und das eben auf bravouröse Art und Weise. Dann kam aber auch eine 60 von Ding Junhui im zweiten Frame, mit der er unter anderem dann diesen geholt hat. Und da habe ich dann schon die ersten Sachen gesehen in den sozialen Netzwerken. Meine Güte, wie gut ist Ding anzusehen, wenn er in Form ist. Ach, ne, Zapper. Und dann kamen aber wieder zwei Frames, die dann hier Robertson. Ja gut, ne, das ist jetzt Geschmackssache, ne, Christian, wir sind heute nicht einer Meinung, ist ja ganz furchtbar. Dann kam Neil Robertson wieder mit zwei eher so kampfbetonteren Frames zurück an den Tisch, und dann kam natürlich für die Leute, die sich schon bei der 60 so gefreut haben, kam natürlich eine ganz, ganz tolle Phase im Match. Oder Christian, darfst du jetzt darüber erzählen?
Ja, also noch kurz zu Ding Junhui, ne? Es ist klar, man kann von ihm halten, was man will. Er ist aktuell nicht der Spieler, der er vielleicht zu dem Zeitpunkt in seiner Karriere sein könnte. Vor allem so im Hinblick auf WM-Titel. Aber wenn er wirklich in einem richtig flüssigen, wunderbar anzuschauenden Break ist, oder in einem Break ist und das so richtig gut läuft, dann ist es wirklich sehr flüssig und sehr schön anzuschauen, was Ding Junhui da auf den Tisch macht. Und es war eine wirklich tolle Phase, wo er da zurückgekommen ist von 1 zu 3 auf 5 zu 3. Und Neil Robertson es dann aber geschafft hat, dran zu bleiben mit zwei hohen Breaks, sich den Entscheidungsframe holte. Und der war dann auch eine relativ knappe und spannende Angelegenheit, denn Ding Junhui hatte die erste Chance, machte so knapp 40 Punkte daraus und musste dann aussteigen. Nachdem er die Stellung verloren hat, gab dann ein kurzes Safety-Duell, was Neil Robertson letztlich für sich entschied und dann mit einer 65 das Comeback oder Mini-Comeback, sagen wir mal so, klar machte. Ein bisschen schade für die lokalen Fans natürlich, dass Ding Junhui sich hier nicht durchgesetzt hat, aber Neil Robertson kann man dann auch keinen Vorwurf machen letztendlich an der Stelle. Also nicht, dass wir das wollen, weil er gewonnen hat, aber so ein 6-5 gegen Ding Junhui vor Heimpublikum muss man dann halt auch erstmal zu Ende spielen.
Das muss man auch erstmal zu Ende spielen. Ich finde, das hat Daniel Robertson sehr gut gemacht hinten raus, hat die Nervenschwäche von Ding Junhui echt ausgenutzt, auch dann nochmal im Entscheidungsframe. Das ist ja schon interessant, wenn wir sagen, okay, Ding musste aussteigen, weil er die Stellung verloren hat. Weil das ist ja normalerweise wirklich auch seine Stärke. Ne? Also das ist ja das, was ich dann schon wieder gar nicht so gerne anschaue, wo ich mir lieber Daniel Robertson anschaue, weil er so spritzig ist. Aber das muss man natürlich objektiv wirklich sagen, der Ding Junhui, wenn der normalerweise in einem Break drin ist, dann ist es wie vom Computer programmiert eigentlich, wo der Spielball idealerweise zu liegen hat. Ne? Und das konnte er dann wieder nicht abrufen im Entscheidungsframe. Und das macht halt Ding Junhui nicht mehr zu einem Kandidaten für die ganz großen Titel. Ne? Bestimmt zu jemandem, der mal in streckenweise eben ein für seine Fans fantastisches Match zeigen kann. Aber die Titelambitionen und all das, also das ist mittlerweile halt weg irgendwie, was jetzt die großen Sachen betrifft. Natürlich, wahrscheinlich gewinnt er dieses Jahr wieder die UK Championship, ne? Aber reden wir mal von der WM, die ihm ja immer noch fehlt. Und da werden die Sprechchöre auch leiser. Das hat man dieses Jahr gemerkt, das hat man das Jahr davor schon gemerkt. Also der Zug scheint tatsächlich abgefahren zu sein. Ne? Also ich meine, viele mussten auch länger warten. Was haben wir bei Judd Trump rumgeredet? Der, ich meine, das ist noch so ein junger Typ, aber na, da ging es ja auch Jahre, wann holt er jetzt endlich mal seinen Titel? Aber er kam dann und hat den Titel geholt tatsächlich. Bei Ding Junhui erscheint das im Moment, also auch objektiv gesehen, das hat gar nichts mit meinen persönlichen Vorlieben für Spielertypen zu tun. Das scheint unwahrscheinlich. Und deswegen, ich finde es gar nicht schlecht, dass er jetzt auch raus ist vor Heimpublikum, weil es wird auch dann wirklich mal Zeit, ich meine, dass chinesische Snooker nicht das gleiche Problem bekommt, wie ein bisschen das streckenweise in anderen Ländern mit Ronnie O'Sullivan auch ist. Ne? Da sind so tolle, junge chinesische Spieler, die mittlerweile eben schon lange nicht mehr so diese One-Hit-Wonders sind, die mal eine Saison gut spielen, sondern die durchgehend und konstant eine extrem hohe Leistung abrufen können. Und ich finde, die haben jetzt auch mal ein bisschen Platz eben im Scheinwerferlicht verdient und die Aufmerksamkeit. Und es muss auch mal jemand anders die chinesische Nummer 1 werden, außer Ding Junhui. Und zwar nicht nur in der Tabelle, sondern auch wirklich angekommenerweise bei den Fans.
Ja gut, da haben sich zwei Spieler ja dann durch andere Sachen ins Aus manövriert, die eigentlich chinesische Nummer 1 waren. Aber gut, darüber wollen wir jetzt hier gar nicht reden. WM-Finale 2024, also Ding Junhui gegen David Grace, können wir, glaube ich, ganz gut mitleben. Du vor allem auch. Also ja, Ding Junhui ist derzeit nicht mehr der erste Kandidat, wenn es darum geht, irgendwie zu sagen, der holt den ersten chinesischen WM-Titel im Snooker. Da gibt es andere Kandidaten inzwischen. Aber er ist zumindest wieder etwas mehr konkurrenzfähig geworden und das ist eigentlich auch eine schöne Sache für seine Fans. Nichtsdestotrotz steht Neil Robertson im Viertelfinale und dort steht auch Robert Milkins, nachdem er mit 6-5 Sean Murphy niedergerungen hat. Und das ist vielleicht doch dann schon mal so eine kleine Überraschung, oder? Ich meine, Robert Milkins, klar, hat eine richtig gute Saison gespielt, hat ja auch Sean Murphy bei den Welsh Open geschlagen. Aber danach, so auch Richtung Saisonende, jetzt wieder Richtung Saisonanfang, ist er dann auch wieder ein Stück weit abgetaucht. Und Sean Murphy ist ja im Prinzip der Spieler 2023 bisher, wenn man es mal so vielleicht abseits von Weltmeister Luca Brecel sieht. Und insofern kommt dieser Sieg vielleicht dann doch ein Stück weit überraschend. Können wir uns darauf einigen, Kathi? Wo wir uns ja heute kaum einigen.
Kommt er überraschend? Kommt er überraschend, Christian? Kommt er ein bisschen überraschend? Okay, verstehe. Aber die eigentliche Frage ist ja, wie viele Curls hatte Sean Murphy dabei? Na, hat er schon angefangen hier mit seiner Spezialtaktik, je nach Grad und Sonneneinstrahlung in der Arena ein anderes Curl zu verwenden? Also da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich warte noch so ein bisschen auf das Interview mit ihm vielleicht. Aber natürlich, der hat super gespielt, aber ehrlicherweise jetzt so meine Eindrücke aus Nürnberg, da war der auch gut unterwegs, aber war das jetzt so überragend, dann auch wieder nicht. Also spannender Fall wie immer dieser Sean Murphy, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass der diesen Spieler 2023 Titel so vor sich her schiebt, verstehst du, Christian? Und dann jetzt so der Viertelfinalspieler 2023 wird und dann eben nicht die, weiß nicht, vielleicht jetzt erwarteten drei Titel dann noch draus macht, in dieser Saison jetzt, ne? dass der 2023 schon auch einiges gewonnen hat, das ist völlig klar, aber das war halt eine andere Saison, ist ja eine ganz andere Geschichte hier. Der Robert Milkins, ja, stimme ich dir zu, der muss echt mal wieder ein bisschen was zeigen, auch von sich, und das hat er gestern geschafft. Das war ein interessantes, war ein munteres Spiel. Wir hatten zwei Century Breaks auch, ne, die ich ja immer extra betone, weil es gar nicht so viele davon jetzt gibt in Shanghai. Also gegeben, dass hier die Top-Spieler auf lange Distanzen gegeneinander spielen. Wir hatten eine 135 von Sean Murphy und wir hatten eine 120 von Robert Milkins. Ansonsten waren da auch doch einige Frames dabei ohne jetzt höheres Break, was bei Sean Murphy vielleicht noch verwunderlicher ist als bei Robert Milkins, der dann doch wieder über seinen Soliditätssnooker es geschafft hat, dann einige Frames auch zu holen. Ne? Dann der neunte Frame war nochmal tatsächlich recht knapp. Und dann hat es aber Sean Murphy mit einer 70 nochmal geschafft, den Entscheidungsframe zu erzwingen, den dann Robert Milkins sich unter anderem mit einer 64 geholt hat. Also das war spannend, das war cool irgendwie, ja, und es war ein Match, was wirklich beide hätten gewinnen können. Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen und sagen, Sean Murphy hätte das gewinnen müssen, aber ich glaube, er wird sich ärgern und wird jetzt seine Köse, sein Kö nach Hause schleppen müssen. Wie hast du es gesehen?
Ja, ich sehe schon, agree to disagree heute bei uns beiden. Also auch für dich das keine Überraschung. Ja, Robert Milkins, gut unterwegs gewesen. Sean Murphy, ich habe tatsächlich ihn jetzt nicht die Kös wechseln sehen. Also er scheint nur eins dabei gehabt zu haben. Zumindest habe ich nur eins gesehen. Aber man weiß das bei Sean Murphy ja nicht so ganz. Vielleicht wechselt er ja nur die Spitzen irgendwie aus. Vielleicht hat er sich dann eine genial coole Technik ausgedacht. Das wäre doch eigentlich auch mal was. Nur Teile auswechseln. Egal. Lassen wir das. Robert Milkins steht im Viertelfinale dieses Shanghai Masters und wird dort treffen auf Luca Bissell, auf den Weltmeister. Und apropos Kö, der ist wieder vereint mit seinem Kö und hat es auch geschafft, das mit nach China zu bringen. Und hat es auch gestern geschafft, Mark Williams nach etwas nervösem Beginn dann doch noch niederzuringen. Gab eine gute Phase bei Luca Bissell im Match, aber der Anfang war so ein bisschen, dass ich dachte, oh je, wie soll das werden? Weil sowohl im ersten Frame als auch im zweiten Frame hat er sich dann gedacht, ich spiele mal so ein bisschen dieses schöne, gemütliche Spiel. Ich verschieße kurz vorm Frameball und schau mal, ob der Mark Williams den Frame noch holen kann.
Das kann er. Das kann er. Weiß ich auch nicht, warum der Luca Bissell da auf Experimente setzt. Weil das wissen wir, glaube ich, alle. Da können wir alle im Chor rufen. Das kann der Mark Williams. Ja, und so war es in Frame 1 und so war es dann auch in Frame 2, wo der Luca Bissell eine 52 gespielt hat. Und ja, der Mark Williams dann eine 74. Dann war das auch erledigt. Also es sah nicht besonders weltmeisterlich aus von Luca Bissell in der Anfangsphase des Matches. Eher so ein bisschen dusselig. Und das ja von jemandem, der das bei der WM ganz anders gezeigt hatte. Denn das ist völlig klar, wenn du vorm Frameball ständig verschießt, dann wirst du nicht Weltmeister. Also das musst du können, das kann er auch. Und dann kam er besser ins Spiel rein. Ne? Dann kam wieder so eine Phase von Luca Bissell, da hast du wieder gedacht, okay, ja, deswegen ist der Typ Weltmeister geworden, hat eine 77 gespielt, eine 92, eine 107. Da war Mark Williams nicht wirklich im Match drin, hat im dritten Frame noch Chancen, okay. Aber ansonsten ging da wenig bei ihm. Es war dann die Phase wirklich von Luca Bissell. Aber Mark Williams kam dann auch nochmal zurück, hat seinerseits noch 110 gespielt. Ich habe schon mal das Gefühl, der Mark Williams ist auch jemand, der sich so anstecken lässt von einer Spielfreude, die am Tisch da ist. Ne? Dann ist der richtig angestachelt, dann will der mitmachen, mit Grooven hier in der Snooker-Disco. Und so war das dann auch. Trotzdem ging es dann leider nicht mehr so breaklastig weiter, ne? Aber trotzdem unterhaltsamer, vielleicht jetzt nicht super hochklassig, aber ein schöner Austausch an kleineren Aufnahmen, bis es dann doch am Schluss Luca Bissell war, der ein Tick stabiler war, in Abwesenheit von höheren Breaks, und der sich dann dieses Match geholt hat. Die Frage ist halt wirklich, wie weltmeisterlich wirkte der Luca Bissell jetzt auf uns?
Ja, das ist eine gute Frage, tatsächlich. Also er wird sich ein bisschen steigern müssen, jetzt nicht nur unbedingt gegen Robert Milkins, sondern auch im Turnier und dann auch so ein bisschen im Saisonverlauf, denn so als Weltmeister sollte man schon ein bisschen souveräner auftreten, als das bisher in dieser Saison teilweise der Fall war beim Belgier. Aber nicht zu viel Druck und immerhin, er hat ja das Glück, er wird nicht allzu prominent von WST dargestellt im Social Media und im öffentlichen Bereich. Das ist ja dann auch mal was. Da lastet dann nicht so viel Druck auf ihm.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das hat mich wirklich geärgert bei dem Match auch, dass der Mark Williams, der war schon im Fitnessstudio und hat getweetet, dass er sich auch nicht hätte träumen lassen, dass er mal nach einer Niederlage gleich hier im Fitnessstudio steht. Der arbeitet jetzt auch an seiner Fitness. Da finde ich eine gute Sache für seine Gesundheit bestimmt auch. Jedenfalls tweetet der schon in Sportklamotten aus dem Studio. Da hat WST noch nicht mal irgendwas davon geschrieben, dass der Luca Brissell noch dieses Match gewonnen hat und wie. Ja, also ich meine, wie langsam kann man denn sein? Ich meine, schau mal, der Mark Williams, der kommt da raus, auch er muss ja in der Arena die schicken Sachen tragen. Verstehst du, da kommst du da raus, da musst du dich umziehen, da musst du noch in dieses Gym, ich weiß jetzt nicht, wo das Hotel liegt, aber also das hat dann schon gedauert, auch bis der Mark Williams da lustige Selfies posten konnte. Und in der Zeit hatten wir immer noch nichts Offizielles von dem Ergebnis gehört. Also wirklich wieder extrem langsam dafür, dass der Weltmeister gerade hier gewonnen hatte. Ich konnte mich wieder aufregen.
Ja, es ist wirklich ein bisschen schade, was da gerade passiert. Aber nichtsdestotrotz, wir konzentrieren uns einfach auf das Snooker, was da geboten wird. Und das war in vor allem einem Match gestern richtig, richtig gut. Und nachdem am Nachmittag ja oder am Abend dann Ding Junhui ausschied, ist Fan Zhengyi jetzt der letzte verbliebene Lokalmatador. Und das nach einem wirklich tollen Match, muss ich sagen, gegen Mark Allen, der das zwar mit 3-6 verliert, dafür aber eigentlich gar nicht so richtig viel kann. Und nicht nur das Niveau war hoch, sondern auch die Geschwindigkeit war enorm in diesem Match. Haben die beiden das doch geschafft, knapp 7,5 Frames in 30 Minuten zu spielen?
Ja, absolut. Nee, so lief das. Es ist die Technik und die Statistiken sind weiterhin extrem zuverlässig. Das wurde tatsächlich so eingeblendet. Es erschien mir unwahrscheinlich, auch wenn ich so ein bisschen die Zeit vergessen habe tatsächlich über diesem Match, weil es so spannend anzusehen war. Und es war tolles Snooker, ne? Um jetzt wieder bei den tatsächlichen Fakten zu bleiben, das können wir festhalten. Das war tolles Snooker. Es ging los, zack, wie die Feuerwehr hier. Mark Allen mit einer 135 im ersten Frame. Da hatte Fang Jingyi noch keinen Punkt geholt. Der hat sich dann den zweiten Frame so ein bisschen erkämpft. Aber dann ging es los hier mit dem Break Festival tatsächlich. 73 von Fang Jingyi, 51 und eine 63 von Mark Allen. Diese 51 auch enorm wichtig im vierten Frame, weil da auch Fang Jingyi schon einiges auch an Punkten gesammelt hat in der Aufnahme. Dann haben wir im sechsten Frame Fan Jingyi mit der 88, siebter Frame 91. Ja, und da hatte er wirklich Mark Allen über Frames komplett aus dem Spiel genommen. In den Frames 6, 7 und 8 kein Punkt für Mark Allen. Und das hat er nachher auch gesagt. Ja. Und dann am Schluss Fan Jingyi nochmal eine 84. Da hatte Mark Allen 9 Punkte geholt im neunten Frame. Wie passend. Ja, also der Fan Jingyi hatte dann den Tisch irgendwann so unter Kontrolle. Da ging nichts für Mark Allen. Der hat wirklich nicht viel falsch gemacht. Das war jetzt nicht so, hätte der 15 Einsteiger verschossen pro Frame und sich dann noch irgendwie verstellt und dann noch den leichten Einsteiger liegen lassen. Nee, der hat nichts gesehen, der Mark Allen. Der kam immer an den Tisch und da lag nichts für ihn. Da gab es nichts zu tun für ihn. Da ist er wieder umgedreht, hat sich wieder hingesetzt quasi. Ja, da ging nichts gegen Fang Jingyi. Eine absolut beeindruckende Leistung und das ja auch vor Heimpublikum. Also super, super cool. Das war ein herausragend gutes Match von beiden eigentlich, weil Mark Allen sich echt nichts vorzuwerfen hat. Der war danach auch noch im Fitnessstudio. Also da gibt es nochmal Daumen hoch für Mark Allen auch, aber meine Güte, Fang Jingyi, wirklich Spieler des Tages gestern für mich.
Spieler des Tages und wirklich richtig gute Leistung ja auch. Und er hatte auch so ein bisschen was wieder aufzuholen. Ne? Seit seinem European Masters Triumph ist es ja durchaus ein bisschen ruhig geworden um ihn. Hatte zwar die WM-Qualifikation geschafft, dort übrigens passenderweise gegen Mark Allen verloren. Nächster Gegner jetzt für Fang Jingyi wird Neil Robertson sein. Das heißt, es wird nicht einfacher. Aber einfach wird es so oder so nicht. Und Kathi, was haben wir für ein famoses Line-up im Viertelfinale dieses Turniers?
Ja, das macht richtig Spaß. Also ich finde es eine gute Mischung an Leuten, die jetzt diese Woche richtig performt haben, wie Fang Jingyi, wie Robert Milkins, wie Ronnie O'Sullivan und dann, oder Neil Robertson kann man da glaube ich auch noch reinpacken und dann aber auch die Leute, Wo ich in Nürnberg gesagt habe, okay, na, da braut sich was zusammen. Die sind richtig gut unterwegs. So John Higgins, Mark Selby, die waren da, Judd Trump natürlich. Da hast du ab Runde 1 eigentlich in Nürnberg gesehen, okay, die wollen was, ne? Und nicht nur, weil die immer super sind, sondern jetzt speziell, ne? Da geht was bei denen. Ja, und jetzt sind die alle im Viertelfinale. Ist natürlich die Frage, wer wird sich durchsetzen, aber. Boah, ich meine, wir haben heute jetzt gleich hier den Klassiko mit Ronnie O'Sullivan gegen John Higgins. Wir haben Mark Selby gegen Judd Trump zeitgleich. Also, ich weiß gar nicht, was für zwei Bildschirme eigentlich. Und nachmittags der Weltmeister gegen Robert Milkins. Ja, auch da treffen irgendwo Welten aufeinander. Wird ein richtig, richtig cooles Match, glaube ich. Und dann aber auch Fang Jingyi, wie gesagt, Spieler des Tages gestern für mich, gegen Neil Robertson. Wahrscheinlich immer noch in der Arena. Also, das wird ein super Tag heute. Kann man nicht anders sagen. Also, diese Viertelfinals kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wichtiger ist aber noch einfach einschalten.
Genau, einfach einschalten, schauen und den letzten Tag mit Best of 11 dann auch genießen. Bei diesem Shanghai Masters ab den Halbfinals morgen geht es dann über Best of 19, das heißt ein Match pro Tag in zwei Sessions. Also auch das eine tolle Art für, oder ein tolles Format für dieses Turnier. Und wir werden das Ganze natürlich hier auch zusammenfassen bei Total Clemens für euch. Kati und Chris sagen Tschüss, das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal an gleicher Stelle.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.